Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Gestern Armin Laschet, heute die Leopoldina. Die Gedankenspiele zum Ausstieg aus den Corona-Schutzmaßnahmen werden konkreter. Die Nationale Wissenschaftsakademie plädiert dabei vor allem für eine baldige Öffnung der Schulen. Gleichzeitig schwelt die Debatte um die Sicherheit in Krankenhäusern, Altenheimen und Gemeinschaftsunterkünften. Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin. Und in China werden offenbar Ausländer diskriminiert, weil sie als mögliche Corona-Überträger gelten. Das und mehr in der kommenden halben Stunde. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann darum, wie die Corona-Krise möglicherweise die Globalisierung neu ordnen könnte. Und nach den Nachrichten und dem Kommentar hören wir uns dann wieder in Sport am Feiertag. Ich bin Tobias Ühlmeier. Hallo, herzlich willkommen. Wer Kinder hat, der kann diese Nöte wahrscheinlich nachvollziehen. Nach gut 4 Wochen ist es genug mit dem Zuhausebleiben. Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs, ob der Herausforderungen, die es mit sich bringt, Job und sei es im Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Und Schüler, denen die Decke auf den Kopf fällt, die plötzlich Schule nicht mehr als lästiges Übel empfinden, die gerne wieder zurück wollen. Immerhin, das, was die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina heute empfohlen hat, macht beiden Hoffnung, den Eltern und den Schülern. Theo Gers.
Wer mittags um 12 Uhr zur Webseite der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina durchdrang, hatte noch Glück. Danach wurde es schwierig bis unmöglich, die 19-seitige Stellungnahme über eine Lockerung des Stillstands in Deutschland herunterzuladen. Die Webseite der Leopoldina in Halle an der Saale war einfach nicht erreichbar. Groß war offenkundig das Interesse an diesen Empfehlungen.
Die ganze Gesellschaft diskutiert über dieses Thema,
hatte auch schon der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Abend zuvor im ZDF betont und mit diesem Argument verteidigt, warum er ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben und schon am Samstag an seine Amtskollegen und Bundeskanzlerin Merkel geschickt hatte. Am Ostermontag, Schlag 12 Uhr, folgte dann die Leopoldina. Die Unterschiede zwischen den Texten sind auf den ersten Blick so groß nicht. In beiden Papieren steht eine Wiedereröffnung der Schulen zeitlich ganz weit vorn. Die Leopoldina empfiehlt, zunächst Grundschulen und die Sekundarstufe 1 schrittweise wieder zu öffnen, begrenzt auf kleine Klassen mit maximal 15 Schülern und auf die Fächer Deutsch und Mathematik. Durch die Nutzung von Fernunterricht, analog wie digital, könne der Präsenzunterricht in höheren Jahrgangsstufen weiter hinausgeschoben werden. In der Oberstufe käme noch das selbstorganisierte Lernen hinzu. So ähnlich ist es auch in Laschets Papier aus NRW nachzulesen. Auch darin soll die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach Unter-, Mittel- und Oberstufe gestaffelt werden. Beim Mundschutz gibt es dagegen Unterschiede. Laschets Experten halten diesen in Bussen und Bahnen oder geschlossenen Räumen wie Geschäften grundsätzlich für sinnvoll. Die Leopoldina geht etwas weiter und möchte das Mundschutztragen zur Pflicht machen. Doch wichtiger als einzelne Details sind beiden nachvollziehbare Kriterien, warum irgendetwas gemacht, verboten oder wieder zugelassen wird.
Entscheidend ist die Regeln, die wir jetzt alle gelernt haben, die viele Menschen einhalten, auch über diese Ostertage strikt eingehalten haben. Ob wir die nicht nutzen, um in der Verantwortung der Menschen in einer verantwortungsvollen Normalität wieder ins Leben zurückzukommen.
Sagt dazu Armin Laschet und meint damit, die Welt muss noch länger mit dem Virus leben und deshalb lernen, damit so normal wie möglich umzugehen, ohne den Schutz vor zu vielen Ansteckungen aufs Spiel zu setzen. Oberste Priorität hat, das Gesundheitssystem nicht mit zu vielen Corona-Infizierten an seine Grenzen oder gar darüber hinaus zu bringen. Genauso die Leopoldina. Voraussetzung für eine Lockerung müsse sein, dass sich die Neuinfektionen auf niedrigem Niveau stabilisieren, dass notwendige Reservekapazitäten in Kliniken aufgebaut und andere Patienten wieder regulär versorgt werden. Außerdem müssten Schutzmaßnahmen vom Händewaschen bis zum Abstandhalten weiter diszipliniert beachtet werden. Tatsächlich ist auch aus Selbstschutz die Akzeptanz der Einschränkungen weiter hoch. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 78%, dass sie sich vollständig daran halten. Die Mehrheit der Deutschen lehnt Lockerungsmaßnahmen derzeit sogar ab. 44% sind für eine Verlängerung über den 19. April hinaus, 12% sogar für eine Verschärfung. Ein Drittel der Deutschen, 32%, ist dagegen für eine Lockerung, 8% wollen die Einschränkungen komplett abschaffen. Die Entscheidungen, ob, wann und wie oder ob, wann und warum noch nicht die einzelnen Entscheidungen gelockert werden, fallen am Mittwoch. Dann schalten sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder zur nächsten Telefonkonferenz zusammen.
Theo Gias berichtete aus Berlin. Und hier die aktuellen Corona-Opferzahlen aus Deutschland, die das Robert-Koch-Institut wie immer am Morgen veröffentlicht hat. Demnach sind momentan rund 123.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert oder infiziert gewesen. Ein Plus von 2.500 Fällen. Alexander Schmidt-Hirschfelder.
Die Steigerungsrate ist damit den dritten Tag in Folge zurückgegangen. Gestern hatte es noch ein Plus von mehr als 2.800 gemeldeten Infektionen gegeben. Allerdings sind diese Zahlen wohl vorläufig. Durch das lange Wochenende dürften viele Daten aus den Gesundheitsämtern erst mit Verzögerung übermittelt werden. Laut RKI sind inzwischen fast 2.800 Menschen in Deutschland infolge einer Corona-Infektion gestorben. Mehr als 64.000 gelten als genesen. Das entspricht mehr als jedem zweiten Infizierten. Diese Zahl beruht auf Schätzungen, da meistens nicht festgestellt werden kann, wann genau jemand wieder gesund wird. Das Robert-Koch-Institut bewertet die Situation nach wie vor als sehr dynamisch und mahnt, sie müsse weiter ernst genommen werden. Die Gefährdung für die Gesundheit der Gesamtbevölkerung in Deutschland wird insgesamt als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch.
Die Ausstiegsszenarien, über die wir vorhin berichtet haben, sind die eine Sache, sind die Zukunft. Aber auf der anderen Seite zeigt sich im Hier und Jetzt, dass die Corona-Krise eben noch lange nicht überstanden ist, was wir in den eben genannten Zahlen doch sehen können. Richtig schwierig gestaltet sich die Lage weiterhin da, wo die Schwächsten auf einem Haufen zusammengepfercht sind, in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Pflegeheimen, in Flüchtlingsunterkünften. Da liegt es nahe, doch zum Beispiel in Kliniken nicht andere Patienten in Gefahr zu bringen und spezielle Corona-Krankenhäuser einzurichten mit der gesammelten Expertise. Das Robert-Koch-Institut hat da das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum ins Spiel gebracht. Anke Petermann, heute hat es dazu in Potsdam eine Pressekonferenz gegeben. Was ist da rausgekommen?
Also die Stadt Potsdam und das Land Brandenburg wollen dieses zweitgrößte Klinikum von Brandenburg nicht als Corona-Schwerpunkt-Krankenhaus haben. Es soll nach dem Willen beider, sollen dort keine Covid-19-Patienten dorthin verlegt werden, sondern es soll ein Schwerpunktversorger bleiben. Allerdings ist es ja im Moment bis auf die Annahme von Notfällen geschlossen, denn es hat in dieser Klinik besonders viele Fälle und Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben, auch unter dem Personal, sodass man glaubt, dass sich auch Patienten erst dort im Krankenhaus mit dem Coronavirus infiziert haben könnten. Oberbürgermeister Mike Schubert von der SPD, der meint, das Klinikum solle jetzt in verschiedene Bereiche zerlegt werden mit jeweils gesonderten Ausstattungen für Personal, für das Personal auch, und dass man eben Infizierte und Nicht-Infizierte ganz klar trennt, in jeweils den Gruppen auch bestimmtes Personal zuordnet. Also es hatte da vorher auch Missstände gegeben. Da waren gegen Meldepflichten möglicherweise verstoßen worden, und da hat es Verfahren in Sachen Ordnungswidrigkeit gegeben, und der Oberbürgermeister hat auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die soll jetzt überprüfen, ob es da ein Organisationsversagen gegeben hat, indem man also Bereiche und Stationen nach dem Ausbruch von Corona noch hin und her verlegt hat und damit dafür gesorgt hat, dass das Virus sich erst recht übertragen konnte.
Potsdam also nicht, das Ernst-von-Bergmann-Klinikum soll also kein Corona-Krankenhaus werden. Wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus, an anderen Standorten? Ist da entsprechendes geplant?
Also hier in Rheinland-Pfalz hat man schon frühzeitig beschlossen, dass 5 große Kliniken, sogenannte Maximalversorger, die Betreuung von Covid-19-Patienten in ihrer jeweiligen Region koordinieren. Also große Häuser wie die Unimedizin Mainz oder das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Morgen früh eröffnet Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier an einer Klinik. Also es geht darum, Kapazitäten vernetzt zu planen, Krankheitsverläufe zu verfolgen. Es geht darum, Medikamente oder Material auszutauschen und auch darum, dass man Alarm auslöst, wenn eben in einer Region 80% aller Intensivbetten belegt sind. Aber das soll in nächster Zeit nicht der Fall sein, ist von Experten zu hören.
Wie geht man denn überhaupt mit den Gefahren um, gerade in Alten- und Pflegeheimen, wo die Menschen ja so leicht zum Opfer der Infektion werden?
Ja, man erlässt Betretungsverbote. Das ist traurig für Angehörige, die Pflegebedürftige dann nicht besuchen dürfen. In Baden-Württemberg hat man sogar Ausgangsverbote für Heimbewohner erlassen. Die dürfen dann nur in dringenden Ausnahmefällen zum Arzt oder zum Psychotherapeuten. Das wird auch scharf kritisiert, zum Beispiel von Landesseniorenräten als zu große Einschränkung von Freiheit. Nach einer Häufung von Todesfällen durch das Coronavirus dürfen im bayerischen Würzburg zum Beispiel nur noch wenige ausgewählte Ärzte Seniorenheime versorgen.
Die neue Präsidentin der Ärztevereinigung Marburger Bund, Susanne Jona, ist Krankenhaushygienikerin, sehr gefragte Fachrichtung in diesen Tagen. Was sagt sie denn zur aktuellen Corona-Lage?
Ja, sie sorgt sich um die Sicherheit von Beschäftigten in den Krankenhäusern, denn die sieht sie mangels Schutzkleidung eingeschränkt. Und für die Bevölkerung sei ja entscheidend, dass das Klinikpersonal durchhält. Das sagte sie dem evangelischen Pressedienst, berichtete auch, dass derzeit das Personal intensiv geschult wird, damit eben alle die Intensivfachkräfte unterstützen können, notfalls sogar ersetzen können. Aber die Rüdesheimer Ärztin glaubt, dass man diese Pandemie bewältigen kann, vor allem auch deshalb, und das hat ironischerweise die Bertelsmann-Stiftung in einer Studie kritisiert, weil Krankenhäuser hier eine relativ große Reservekapazität von 20% haben, anders als andere europäische Länder.
Verlassen wir die Klinik, kehren wir zurück in die Schule. Heute ist zu lesen, dass Oberstufenschüler aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg die Landesregierung zur Absage der schriftlichen Abiturprüfung aufgefordert haben. Ein Einzelfall oder mehren sich da die Stimmen?
Ja, es gab solche Forderungen schon zuvor aus der Elternschaft in Nordrhein-Westfalen und auch in Berlin. Da ist dann immer wieder die Rede davon, dass die Vorbereitungszeit entweder nicht ausreicht oder dass die Voraussetzungen, sich den Stoff zu Hause anzueignen, einfach zu heterogen sind. Berliner Elternvertreter, die haben auch auf Risiken hingewiesen, also dass man bei diesen mündlichen Prüfungen oder bei den schriftlichen sogar noch stärker Abstand und Hygiene nicht recht einhalten könnte, da sei das Risiko noch gar nicht abschließend bewertet.
Vielen Dank, Anke Petermann, live aus Mainz. Seit vergangenem Mittwoch versuchen Betrüger, sich Soforthilfeleistungen, die eigentlich für Solo-, Selbstständige und Freiberufler gedacht sind, zu erschleichen. Als Konsequenz hat Nordrhein-Westfalen die Auszahlungen vorerst ausgesetzt. Jetzt meldet die Polizei aber einen ersten Erfolg. Peter Hornung.
Es dauerte ungefähr 6 Stunden, dann war die Internetseite wirtschaft-nrw.info verschwunden. Die nordrhein-westfälische Polizei hatte sich an eine Firma im US-Bundesstaat Arizona gewandt, wo die Seite registriert war. Die Betrüger hatten diesmal einen deutlich höheren Aufwand betrieben als in den Tagen zuvor. Sie hatten den gesamten Webauftritt des Düsseldorfer Wirtschaftsministeriums kopiert, inklusive Antragsformular für die Corona-Soforthilfe. Damit sollten offenbar Daten ahnungsloser Antragsteller abgegriffen werden, um Hilfsgelder anschließend umzulenken. Mit neuen Maßnahmen soll es Kriminellen nun schwerer gemacht werden. So wurden Internetadressen mit offiziell klingenden Namen, die für Betrug geeignet wären, nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vom Land übernommen. Zudem wird diskutiert, die auf Soforthilfeanträgen angegebenen Kontoverbindungen mit Bankkonten abzugleichen, die den Finanzämtern bereits bekannt sind.
18.25 Uhr, Sie hören Deutschlandfunk, der Abend. China gilt nach allem, was wir bisher wissen, als Ursprungsland der Corona-Pandemie. Doch seit Wochen gibt es dort kaum noch Neuinfektionen. Das vermitteln zumindest die offiziellen Quellen. Das Virus scheint ausgerottet. Wenn überhaupt, dann handelt es sich um Einzelfälle, eingeschleppt von Heimkehrern oder Ausländern. Und viele von denen sehen sich jetzt in China unverblümten Rassismus und Diskriminierungen ausgesetzt. Steffen Wurzel.
Anosi Maduabuchi Cyril ist sichtlich aufgebracht. Auf einem auf Facebook und Twitter hochgeladenen Video ist zu sehen, wie der nigerianische Top-Diplomat einen chinesischen Behördenvertreter anbrüllt. Aufgenommen wurde die Szene in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou, offenbar vor einem Gebäude, in dem Menschen in Zwangsquarantäne untergebracht sind. Er sei gekommen, um nigerianische Staatsbürger zu beschützen, ruft der Generalkonsul. Warum schikanieren Sie unsere Staatsbürger, will er von dem chinesischen Behördenvertreter wissen. Hintergrund für die verbale Auseinandersetzung sind zahlreiche offen ausländerfeindliche und rassistische Vorfälle in Guangzhou, die mit dem Kampf der chinesischen Behörden gegen das Coronavirus zu tun haben. Seit in Guangzhou mehrere Nigerianer positiv auf das Corona-Lungenvirus getestet wurden, beklagen sich Ausländer in der 13 Millionen Einwohnerstadt über massive Diskriminierungen. So berichten vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe, dass sie von den Behörden willkürlich unter Hausarrest gestellt und zu Virustests gezwungen wurden. Andere wurden von ihren Vermietern aus der Wohnung geworfen. Bei den Betroffenen handelt es sich größtenteils um Menschen, die seit vielen Jahren in Guangzhou leben und arbeiten. Die Vorfälle sorgen inzwischen für diplomatische Verstimmungen. Die Afrikanische Union bestellte aus Protest den chinesischen Botschafter Liu Yuxi ein. Die US-Regierung warnte Staatsbürger mit schwarzer Hautfarbe vor Reisen nach Guangzhou. Chinas Staats- und Parteiführung versucht inzwischen, die Vorfälle herunterzuspielen. Liu Baoqun vom Außenamt der Stadt Guangzhou sprach bei einer Pressekonferenz von, Zitat, einzelnen Missverständnissen und unverhältnismäßigen Aktionen bei der Umsetzung der Gesundheitsvorgaben. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking. Tatsächlich haben aber in ganz China ausländerfeindliche und rassistische Vorfälle spürbar zugenommen in den vergangenen Wochen. Wichtigster Grund dürfte sein, dass die chinesische Führung betont, bei den meisten neu gemeldeten Coronavirus-Fällen in China handle es sich um aus dem Ausland importierte Fälle. Entsprechend misstrauisch beäugt werden nicht chinesisch aussehende Menschen in China vielerorts. Natürlich habe ich zurzeit etwas Angst, wenn ich Ausländer sehe, sagt diese Mitte 40-jährige Händlerin in einer Markthalle in Shanghai. Normalerweise sehe ich das nicht so, aber inzwischen finde ich es gut, wenn sie keine Ausländer mehr ins Land lassen. Ich gehe Ausländern inzwischen aus dem Weg wegen des Virus. Da verzichte ich auch gerne auf Einnahmen. Als Chinese versuche ich jetzt, Ausländern aus dem Weg zu gehen, sagt dieser Shanghaier. Ich halte 2 Meter Sicherheitsabstand. In Shanghai und anderen chinesischen Städten gibt es inzwischen einzelne Wohnviertel, in die Ausländer nicht mehr reingelassen werden. Auch viele Hotels in China nehmen grundsätzlich keine Ausländer mehr auf, selbst wenn diese seit Monaten das Land nicht verlassen haben. Dass es sich bei den importierten Coronavirus-Fällen zu 90% um zurückgekehrte Chinesen handelt, wird in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien kaum thematisiert.
Steffen Wurzel aus China über Rassismus und Diskriminierungen gegenüber Ausländern und Migranten wegen des Coronavirus. In Indien, dem anderen Milliardeneinwohnerland, versucht es die Regierung trotz noch relativ niedriger Opferzahlen mit einer rigiden Ausgangssperre, was sich ja offenbar in Wuhan in China als erfolgreiche Maßnahme erwiesen hat. Und doch muss man, wie in anderen Ländern auch, die Wirtschaft im Auge behalten und wohl zweigleisig fahren. Bernd Muschborowska.
Während die Zahl der Corona-Fälle in Indien weiter steigt, will die Regierung offenbar die Industrieproduktion in einigen Bereichen wieder in Gang bringen, um den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Epidemie zu begrenzen. Wie das indische Fernsehen berichtete, soll in der Automobilindustrie und der Textilbranche sowie in Unternehmen, die für die Verteidigung des Landes von Bedeutung sind, die Arbeit wieder aufgenommen werden. Zumindest teilweise und unter verschärften Hygienevorschriften. Vor allem mittelständische Unternehmen seien vom wirtschaftlichen Stillstand betroffen, so Rajesh Chakrabarty, Professor an der Jindal Business School.
Small and medium enterprises are the backbone Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft des Landes. Wenn die Regierung diese Unternehmen unterstützt, schafft das Beschäftigung für die Ärmsten der Armen. Und das ist im Moment das Wichtigste. Der Mittelstand benötigt jede Form von Hilfe, von Steuererleichterungen bis zu Kreditgarantien der Regierung. Die landesweite Ausgangssperre, die vor 3 Wochen verhängt wurde, wird wohl verlängert. Premierminister Narendra Modi beriet am Wochenende mit den Regierungschefs der indischen Bundesstaaten über das weitere Vorgehen. Einige Bundesstaaten haben die Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Epidemie bereits bis Ende des Monats ausgedehnt. Bukkanakerde Yediyurappa, der Premierminister des Bundesstaates Karnataka.
Der
Premierminister hat uns angewiesen, die Ausgangssperre nicht leichtfertig zu beenden und uns empfohlen, die Maßnahme um weitere 15 Tage zu verlängern. Danach könnten wir schrittweise an eine Lockerung denken. Eine landesweite Regelung wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.
Government of India will announce guidelines for next 15 days.
Besonders betroffen von der Ausgangssperre und dem landesweiten Stillstand der Wirtschaft in Indien sind die Tagelöhner und Wanderarbeiter. Hunderttausende sind in den vergangenen Wochen aus den Millionenstädten in ihre Dörfer zurückgekehrt. Viele von ihnen zu Fuß über hunderte Kilometer, weil der Zugverkehr und die Busverbindungen infolge der Ausgangssperre eingestellt worden waren. Viele hätten Angst, dass sie vor Hunger sterben und nicht wegen des Coronavirus, sagt Rajesh Kumar, der Chef einer Nichtregierungsorganisation, die sich um die Ärmsten der Armen kümmert. Solange die Arbeit nicht wieder beginnt, sind diese Arbeiter am schlimmsten dran. Und wenn es jetzt schon Gerüchte gibt, dass die Ausgangssperre vielleicht bis Ende Mai dauert, dann muss die Regierung dringend etwas tun. Sie muss für Essen sorgen, für die Gesundheitsversorgung und einige andere Bedürfnisse der Menschen. Unter den Arbeitern, die in Delhi geblieben sind, ist Karan Kumar, der auf die Auszahlung seines ausstehenden Lohnes wartet. Doch seine Familie dränge ihn zur Rückkehr nach Hause, klagte er. Meine Frau sagt, lass alles liegen und komm sofort nach Hause. Lass das Geld und komm zu deiner Familie, egal ob wir hungrig oder durstig sind. Wenigstens sind wir dann zusammen. Und wenn das Virus kommt, dann sterben wir halt alle gemeinsam. Auch der Bauarbeiter Parasnath steckt in Delhi fest, obwohl er zu Hause gebraucht wird. Jetzt beginnt zu Hause die Ernte und wir sind ja nur vorübergehend hierher gekommen, um etwas Geld dazu zu verdienen. Wegen der Ausgangssperre können wir jetzt nicht zurück und wenn wir unsere Felder zu Hause nicht abernten können, haben unsere Familien nichts zu essen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Indien ist inzwischen auf über 9000 gestiegen. Mehr als 300 Menschen sind bereits infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.
Eine Reportage aus Delhi von Bernd Musch-Borowska. Die deutsche Sektengemeinde Colonia Dignidad war in Chile jahrzehntelang Schauplatz für Missbrauch, Zwangsarbeit, Folter und Mord. Aber die Aufklärung der Gräueltaten stockt, wird behindert von ganz oben, glauben Angehörige. Dazu kommt jetzt auch noch die Corona-Krise. Anne Herberg.
Mehr als 40 Jahre Zwangsarbeit. Gepeinigt schon als Kind, ruhig gestellt mit Psychopharmaka. Das Leben von Horst Schaffrig gleicht einer Horrorgeschichte. Er ist ein Colono, wie die Bewohner der Colonia Dignidad genannt werden. Schaffrig wurde hineingeboren in diese deutsche Sektenenklave, die 1961 vom pädophilen Laienprediger Paul Schäfer in den chilenischen Anden gegründet wurde. Ein hermetisch abgeriegeltes Terrorregime. 2005 wurde Schäfer auf der Flucht verhaftet. Schaffrig blieb auf dem Fundo, der Farm. Wo sollte er auch hin? Psychisch und körperlich gebrochen und ohne Geld. Vor wenigen Tagen erhielt er eine Nachricht aufs Handy.
Angesichts der bekannten gesundheitlichen Situation im Land dürfen weder Besucher noch Verwandte noch Parzellenbesitzer, die von außerhalb kommen, ins Fundo gelassen werden.
Die Colonia erneut abgeriegelt. Für Schaffrig und andere Colonos, wie sich die ehemaligen Siedler nennen, ein Schock. Die Anweisung kam von Nachfahren der ehemaligen Führungsriege, allen voran vom ehemaligen Leibwächter Schäfers, Friedhelm Zeitner, und wurde über die Köpfe der Gemeinschaft hinweg getroffen.
Und wir, die diese ganze autoritäre, brutale Vergangenheit hinter uns haben, wir sind dermaßen erbost, dass sich heute ein neuer Schäfer hier aufmacht, um uns zu bestimmen und die Leute anzuschreien und so weiter. Bestimmungen über die Eltern, Bestimmungen über die Kinder, Bestimmungen in Porteria. Meines Erachtens ist diese Gelegenheit vom Coronavirus die willkommenste, um solche Machtpositionen hier in Zukunft weiter auszuüben.
Der Anwalt der Opfer, Winfried Hempel, legte sofort Einspruch gegen die Ausgangssperre ein. In der Kolonie, die sich heute Villa Baviera nennt und dem Tourismus widmet, hätten die Nachfahren der einstigen Führungsriege bis heute das Sagen und behinderten eine transparente Aufarbeitung. Doch auch von offizieller Seite gäbe es wenig Druck, so Hempel. Lange hatten sowohl Deutschland als auch Chile nicht nur weggeschaut, man hielt enge Verbindungen. Chiles Diktator Augusto Pinochet ließ sogar Oppositionelle auf dem Gelände foltern und ermorden. Mirna Troncoso vermutet, dass ihr Bruder dort noch immer in einem Massengrab verscharrt liegt. In Chile gab es nie den Willen, wirklich aufzuklären. Deshalb müssen wir so lange kämpfen, um die Wahrheit zu erfahren. Zwar haben Deutschland und Chile 2017 endlich erklärt, dass man sich gemeinsam um Aufklärung bemühen wolle. Nachforschungen sind angelaufen, doch sie stocken. Für flächendeckende Grabungen nach sterblichen Überresten beispielsweise fehlen dem zuständigen Ermittlungsrichter Geld und Personal. Für die Auswertung der Proben fehlen in Chile Labore und forensisches Know-how. Politisch zuständig für die Aufklärung ist in Chile Justizminister Hernán Larraín. Doch auch er hielt lange enge Verbindungen zur Colonia, erklärt Anwalt Hempel.
Und der Herr Larraín ist ja nicht nur Justizminister, er ist auch Menschenrechtsminister. Und dazu muss man wissen, dass er ein ganz enger Mitarbeiter von Pinochet war, dass er ein ganz enger Freund von Paul Schäfer und von dem alten Regime war, dass die rechtsextreme Partei, zu der er gehört, die heißt UDI, in der Kolonie vor den 70er Jahren den Putsch gegen den Präsidenten Salvador Allende vorbereitet hat und dass nachher während der Diktatur diese Partei wochenlang Seminare zur Ausbildung der Politiker dort gehabt haben. Und daran hat er alles teilgenommen. Also in Chile sagt man, man kann von einem Birnenbaum keine Äpfel erwarten. Also der Mann hat seine Geschichte, der hat jahrelang für die Kolonie gearbeitet und für Menschenrechtsverletzte. Und von dem kann man jetzt nicht erwarten, dass der plötzlich in entgegengesetzte Richtung arbeitet.
Zu beiden von der Menschenrechtskommission des chilenischen Kongresses einberufenen Sitzungen, bei der Larraín Stellung zu Versäumnissen in der Aufklärung nehmen sollte, erschien er nicht. Erklärung wegen Corona. Eine unglaubliche Respektlosigkeit, sagt Mirna Troncoso. Das Einzige, was wir heute vom Justizminister erwarten, ist, dass er zurücktritt. Er hat nichts gemacht, außer die Zusammenarbeit mit der deutsch-chilenischen Aufklärungskommission zu behindern. Auch Horst Schaffrick war bei der Sitzung dabei. Er sprach dort über die nach wie vor undurchsichtigen Strukturen in der Ex-Kolonie. Dafür wird er jetzt angefeindet von Nachfahren der einstigen Führungsriege, die das Fundo, die Farm, bis heute verwalten. Sein wichtigstes Einkommen, das Verkaufen von Schafen, kam durch die Ausgangssperre zu ihm erliegen. Gelder aus dem von Deutschland bewilligten Hilfsfonds kamen bisher nicht bei ihm an. Derweil wartet Mirna Troncoso weiter auf die Wahrheit über das Verschwinden ihres Bruders. Während der einstige Sektenarzt Hartmut Hopp, der in Chile wegen Beihilfe zum Kindesmissbrauch verurteilt wurde, unbehelligt in Krefeld lebt. Die deutsche Justiz stellte die Ermittlungen gegen ihn im vergangenen Jahr ein. Die Horrorgeschichte der Colonia Dignidad, sie ist bis heute nicht zu Ende.
Anne Herberg über die schleppende Aufarbeitung der Verbrechen in der Colonia Dignidad in Chile.